Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Es ist eines der größten internationalen Forschungsprojekte der Gegenwart. Seit 2007 arbeiten rund 7000 Forschende aus China, den USA, Indien, Japan, Korea, Russland und der Europäischen Union am Forschungsreaktor ITER im südfranzösischen Cadarache an der Verwirklichung eines Menschheitstraums, das Feuer der Sonne auf der Erde zu zünden. ITER ist der Prototyp eines Fusionskraftwerks. Wie auf der Sonne sollen Wasserstoffisotope in einem Plasma zu Helium verschmolzen werden. Dabei werden gewaltige Energiemengen freigesetzt. 1 Gramm Wasserstoff kann so viel Energie erzeugen wie 8 Tonnen Erdöl. Ganz ohne Klimagasemissionen und ohne die großen Risiken, die mit herkömmlichen Atomkraftwerken verbunden sind. Aber der Weg zur Kernfusion ist weit, er gleicht einem Hindernislauf mit extremen Herausforderungen. Das benötigte Plasma muss auf mehrere 100 Millionen Grad erhitzt werden, tiefkalte supraleitende Magnete fixieren es in der Brennkammer. Ein Teil des Brennstoffs, das Wasserstoffisotop Tritium, muss während des Betriebs erbrütet werden. Eine Vielzahl von Forschungsgruppen am Karlsruher Institut für Technologie stellt sich schon seit den frühen 90er Jahren den technologischen Herausforderungen der Kernfusion.
Kernspaltung, dafür braucht man eben sehr, sehr schwere Elemente, klassischerweise eben im Bereich Uran. Und der Kern wird dabei aufgespalten, wie der Name schon sagt. Und es geht quasi dann bis runter zum Eisen. Eisen ist der Grenzpunkt zwischen dem Bereich, wo man Fusion machen kann oder Fission, also Spaltung. Und in der Sonne, da kommt die Fusion zustande mit Wasserstoff als leichtestes Element. Und diese Fusion in unserer Sonne läuft die bis zum Helium ab. Das ist das nächstschwerere Gas. Und prinzipiell, wenn man immer größere Sterne hat, dann kann man die Fusion in Sternen bis zum Eisen ablaufen lassen. Und beim Eisen würde das dann stoppen. Das ist quasi auch wieder die Verbindung hier zwischen der Astroteilchenphysik und der Fusionsforschung, weil ich eben die Energieerzeugung in der Sonne über den Fusionsprozess habe.
Diese direkte Verbindung mit der Astroteilchenphysik fasziniert Dr. Robin Grösle an der Fusionsforschung. Der Physiker leitet die Gruppe Tritiumphysik am 1992 gegründeten Tritiumlabor des Instituts für Astroteilchenphysik am Karlsruher Institut für Technologie. Es ist für den Umgang mit 40 Gramm Tritium zugelassen und damit neben einer kleineren Einrichtung in Japan weltweit einzigartig. Die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium stellen den Brennstoff des Fusionsreaktors dar.
Auf der Sonne ist es Wasserstoff, also das sogenannte Protium-Wasserstoff. Das heißt, es hat nur ein Proton im Kern. Und dann kommen wir wieder zu den Neutronen. Die unterscheiden sich dann. Deuterium ist der schwere Wasserstoff, hat ein zusätzliches Neutron, aber kann genauso Wasser bilden. Und Tritium hat dann 2 Neutronen. Das ist das überschwere Wasserstoff, hat dann eben 2 Neutronen. 3-mal so schwer etwa wie der klassische Wasserstoff, kann auch dann Wasser bilden oder Methan oder andere Moleküle. Der Fusionsprozess läuft in der Sonne ein bisschen anders ab. In der Sonne hat man eben die Proton-Proton-Fusion. Wenn man quasi 2 Proton bzw. 2 Wasserstoffkerne fusioniert, dann ist man noch nicht bei einem stabilen Element angelangt, sondern man muss über relativ komplexe Prozessketten in der Sonne 4 Protonen fusionieren. Dann wird das quasi 2, werden wieder Neutronen umgewandelt und man hat dann Helium. Das ist eine der Herausforderungen oder einer der Hauptgründe, warum wir in der technischen Fusion auf Deuterium-Tritium wechseln, weil da muss man nicht so eine lange Prozesskette und mehrere verschiedene Prozessketten zusammenschalten, sondern man kann direkt Deuterium-Tritium fusionieren. Dabei bildet man direkt den Heliumkern, also das Alpha-Teilchen, und hat ein Neutron. Und das Neutron wird dann emittiert und da ist dann die Energie drin.
Deuterium, auch als schwerer Wasserstoff bekannt, kann aus dem Salzwasser der Ozeane gewonnen werden. Tritium dagegen, der überschwere Wasserstoff, zerfällt in kurzer Zeit und muss im laufenden Betrieb eines Fusionsreaktors in den sogenannten Blankets, das heißt in der um das Plasma liegenden Hülle der Brennkammer, ausgebrütet werden.
Das Tritium, da es nur eine Lebensdauer hat von 12 Jahren etwa, zerfällt es mit 12 Jahren. Das heißt, alles, was natürlich produziert wird, zerfällt auch wieder schnell. Deswegen haben wir nur wenig Tritium vorhanden. Und was man jetzt eben macht, ist diese Neutronen, die aus der Fusionsreaktion rauskommen, die kann man nutzen, um das Tritium direkt im Fusionsreaktor zu erzeugen. Und das sind diese Blankets. Lithium vor allem ist da als Brutmaterial drin. Das wird dann gemischt, je nachdem mit anderen Materialien wie Blei oder Beryllium. Aber ich kann dann quasi mit einem Neutron ein Lithiumatom wieder aufspalten und kriege dann ein Tritium- und ein Heliumatom raus. Und das eine Tritiumatom, das muss ich mir dann aus diesen Blankets rausfischen und muss es dann in den Brennstoffkreislauf zuführen. Also wenn man jetzt ca. 400 Gramm Tritium pro Tag braucht als Fuel, dann etwa das Doppelte, also Lithium ist Masse 6 oder Masse 7, je nachdem welches Isotop hat, also ca. 1 Kilogramm pro Tag an Lithium, was ich verbrenne pro Kraftwerk. Das Tritium kostet tatsächlich ganz gut Geld. Ein Gramm Tritium kostet aktuell sowas zwischen 30.000 bis 40.000 Euro. Also Ziel ist es, dass der Reaktor genug Tritium selbst herstellt, weil wenn man 400 Gramm pro Tag an Tritium verbrennen muss und das Gramm kostet 30.000 bis 40.000 Euro, dann kann man sich vorstellen, das macht dann wirtschaftlich keinen Sinn.
Damit die Fusion des Wasserstoffgemischs zu Helium zündet, muss es durch eine Aufheizung auf 15 Millionen Grad Celsius in einen Plasmazustand gebracht werden.
Man fängt beim Festen an, das ist so der kälteste Zustand, dann wird es ein bisschen wärmer, dann ist man im Flüssigen und dann verdampft man es irgendwann, also im Gasförmigen. Wenn man da jetzt von der Temperatur noch weiter hochgeht, dann hat man nicht mehr nur die einzelnen Moleküle, sondern dann fängt man an, das Gas zu ionisieren, also die Elektronen, die Hülle des Atoms fängt an, sich zu lösen von den Kernen und dann hat man eben freie Elektronen und Kerne. Und man spricht da von so einem quasi neutralen Zustand, weil wenn man von außen drauf guckt, dann hat man immer noch die Elektronen und die Kerne, also die positiven und negativen Ladungen heben sich auf. Aber wenn ich eben reingucke, sind die einzelnen Ladungsträger getrennt. Also für die Fusionsreaktion brauche ich diese Plasmen. Wenn ich die zwei Kerne zusammenbringe, also ich musste ja damit eine Fusionsreaktion machen können, muss ich die sehr dicht zueinander bringen. Und jetzt haben die eben beide eine positive elektrische Ladung, gleichnamige Ladung, stoßen sich ab. Das heißt, ich brauche diese hohe Temperatur, damit die hohe Bewegungsgeschwindigkeiten haben und damit dieses Potenzial überwinden können. Und dadurch kommen die sehr dicht zueinander und damit kann ich die Fusionsreaktion triggern. Das heißt, ich kann eben mit Magnetfeldern, kann ich die auf geschlossene Bahnen zwingen, kann also deren Bewegung manipulieren. Das ist eben so wichtig für den Einschluss und speziell auch zum Beispiel für die thermische Isolation, weil ich habe diese 15 Millionen Kelvin, die ich im Plasma oder 15 Millionen Grad Celsius, ja, das gibt sich da nicht viel. Das ist wirklich sehr, sehr heiß und ich habe nicht mal einen Meter davon entfernt die supraleitenden Magnete und die sind eben im Bereich der kryogenen Temperaturen, also minus 250 Grad Celsius und noch tiefer. Da muss ich eine sehr, sehr gute thermische Isolation haben.
Würde das Plasma die Reaktorhülle irgendwo berühren, würde die Fusion sofort stoppen. In einer wie ein Donut geformten Brennkammer halten deshalb supraleitende Magneten das Plasma in einem Schwebezustand.
Das ist auch wieder ein großer Schwerpunkt. Und da gibt es eben verschiedene Entwicklungsbereiche mit den Tieftemperatur-Supraleitern. Das sind so die ersten, die man entdeckt hat. Da brauchen wir immer die kryogenen Temperaturen. Deswegen ist da auch immer die Kryotechnik ein wichtiger Schwerpunkt, wo eben auch viel entwickelt wurde hier in Karlsruhe. Und dann geht es jetzt nach und nach eben in die Richtung der sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter. Die hätten eben den Vorteil, dass sie vom Betrieb her, dass man nicht so weit runterkühlen muss. Dadurch braucht man nicht so viel elektrische Leistung, um die runterzukühlen. Haben aber auch den Vorteil, dass ich zum Beispiel dann höhere Magnetfeldstärken fahren kann. Wir haben zum Beispiel beim Katrin-Experiment haben wir so 6 Tesla-Magnete. Jetzt geht man dann eher Richtung 10 Tesla und mehr, je nach Anwendung und auch nach Reaktortyp. Generell kann man sagen, umso höher man die Magnetfeldstärke treibt, umso kleiner und kompakter kann man den Reaktor bauen und damit hoffentlich auch günstiger.
Maximal 3% des eingesetzten Wasserstoffgemischs werden in einem Durchlauf verbrannt. Die restlichen 97% müssen entnommen und in einem zweiten Schritt dem Fusionszyklus wieder zugeführt werden. Verunreinigungen, die im Verbrennungsprozess entstehen, stellen eine weitere technologische Herausforderung dar, der man sich am KIT stellt.
Wir kümmern uns um den Brennstoffkreislauf, das heißt alles, was an Deuterium-Tritium eingespeist wurde, habe ich dann das Problem. Zum einen ist das Helium dann mit drin. Das Helium, das muss auf jeden Fall rausgefiltert werden, weil das ist quasi wie eine Asche. Das würde also die Fusionsreaktion unterdrücken. Deswegen muss ich das extrahieren. Und da Tritium immer noch Wasserstoff ist, habe ich immer eine Wechselwirkung mit den Oberflächen. Also sowas wie Edelstahl. Ne? Wenn man sagt, ich habe eine geschlossene Edelstahloberfläche, dann denkt man erstmal, ja, das ist dicht. Aber Wasserstoff kann da selbst durch geschlossene Materialien wie Edelstahl durchdiffundieren und macht da verschiedene Prozesse. Zum einen macht es einen Isotopenaustausch mit Wasserstoff, weil bei der Herstellung von Edelstahl wird Wasserstoff eingesetzt, um Verunreinigungen rauszukriegen. Das heißt, ich ziehe mir Wasserstoff in mein Gemisch rein. Das muss ich auch wieder rausfiltern, weil ich sonst auch wieder die Fusionsreaktion unterdrücke. Und Edelstahl hat eben auch Kohlenstoff in den Oberflächen. Das heißt, ich kriege Kohlenstoff von den Oberflächen, erzeugt dann Methan. Das Methan oder den Kohlenstoff will ich auch wieder nicht in meiner Brennkammer haben. Und das muss ich auch zum Beispiel rausziehen in meinem Brennstoffkreislauf. Dann gucken wir uns die ganze Chemie an, die da stattfindet und wie man über sogenannte Permeatoren, das sind dann zum Beispiel metallische Membranen, die ich bei 300-400 Grad Celsius betreibe, und das reicht dann, um zum Beispiel sowas wie Methan aufzuspalten. Dann kann der Wasserstoff oder auch das Deuterium, das Tritium durch die Membran durch. Der Kohlenstoff bleibt sozusagen dran hängen, wird dann mit einem bisschen Spülgasstrom weggespült, und dann habe ich hinten dran Wasserstoff, Deuterium und Tritium. Das rekombiniert dann wieder zu Molekülen, und dann muss ich diese Isotope dann auch noch auftrennen. Und da gibt es dann zum Beispiel sowas wie kryogene Destillation, wo ich dann die Isotope dann noch auftrennen kann. Da brauchen wir dann natürlich Kryoanlagen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Prozesse effizient ablaufen, weil für Destillation muss ich mal einen Siedepunkt. Destillation kennt jeder irgendwo vom Schnapsbrennen. Da kann man das so bei 70 bis 100 Grad Celsius. Wir müssen jetzt bei 20 Kelvin arbeiten, weil die Siedepunkte liegen eben zwischen 20 und 25 Kelvin für H2 bis T2, also Wasserstoff bis Tritium, also minus 253 Grad Celsius. Und wenn man so weit runter geht von der Temperatur, dann werden die Kühlaggregate relativ ineffizient. Also wir haben zum Beispiel eine Anlage hier, die liefert eine Kühlleistung von ca. 200 Watt bei einer Temperatur von 16 Kelvin. Aber um diese 200 Watt Kühlleistung zur Verfügung zu stellen, braucht man 70.000 Watt elektrische Leistung. Und das ist auch für ein Fusionskraftwerk dann ein Problem, wenn diese Prozesse, wenn man die nicht wirklich effizient fährt, würde man relativ viel der Energie, die man freisetzt durch die Fusionsreaktion, schon wieder für den Brennstoffkreislauf verbrauchen. Deswegen sind wir dran, da intelligente Konzepte zu entwickeln, wo man dann eben ein sogenanntes Direct Internal Recycling nutzt, um die Last auf die Kryodestillation zu reduzieren und damit da weniger Energie verbraucht.
Die technologischen Pionierarbeiten am Karlsruher Institut für Technologie kommen unmittelbar dem Forschungsreaktor ITER zugute.
Bei ITER gibt es jetzt sogenannte Test-Blanket-Module. Also da sollen solche Blanket-Brut-Tests gemacht werden. Da ist man jetzt immer noch nicht in dem vollen Durchsatz, wie man das für ein Fusionskraftwerk braucht, aber da wird das erstmals dann demonstriert, wie ich das Tritium in so einem großen Maßstab erbrüte und auch dort extrahieren kann. Wir arbeiten auch direkt mit ITER im Bereich eben der kryogenen Destillation aktuell, aber auch im Bereich der Entwicklung von speziellen Analytics-Systemen für den Brennstoffkreislauf. Da gibt es auch noch ganz viele offene Fragestellungen. So in der Vergangenheit war das, man hatte ein Analytics-System, zum Beispiel beim JET-Experiment in England. Da gab es ein Analytics-System, das heißt, man hat immer von irgendwo aus dem Brennstoffkreislauf ein Sample dorthin geschickt, hat es analysiert und wusste dann sozusagen mit gewissem Zeitversatz, wie die Zusammensetzung ist. Das ist natürlich zu langsam, wenn ich jetzt so einen Prozess wirklich damit auch steuern will. Ich will ja eigentlich irgendwann für ein Fusionskraftwerk das in Echtzeit steuern, in Echtzeit ein Feedback zu bekommen. Und da sind wir jetzt eben dabei, Echtzeitsysteme zu entwickeln, die man direkt in die einzelnen Prozessschritte einbauen kann.
Auch zur optimalen Methode der Beschickung des Reaktors mit dem Tritium-Deuterium-Gemisch in der Form gefrorener Pellets wird am KIT geforscht.
Pumpen- und Pellet-Injektionssysteme, das ist dann mein Kollege Thomas Giegerich. Man muss für diese Pellet-Injektion muss man Wasserstoff- oder Deuterium-Tritium-Mischung dann stark runterkühlen, mindestens mal auf die 20 Kelvin. Es gibt quasi so ein, wie so ein Extruder, und dann kommt es als so lange Wurst da raus, wird abgeschnitten und dann wird es über eine Zentrifuge beschleunigt und in das Plasma geschossen. Das andere ist das Pumpen, weil ich muss ja das Plasma reinhalten, und dafür muss ich in der ersten Schritt das vor allem pumpen, und da braucht man neue Pumpkonzepte oder alte Pumpkonzepte, aber jetzt auf die neuen Anforderungen weiterentwickelt, und da gibt es zum Beispiel kryogene Pumpen, das heißt auch wieder, man arbeitet mit sehr, sehr tiefen Temperaturen. Jetzt habe ich da wieder die Herausforderung, wenn ich das auf tiefen Temperaturen habe, dann friere ich ja erstmal meine Gase, und dann muss ich sie aber irgendwann rauskriegen wieder aus diesen Pumpen. Das heißt, ich wärme die Pumpen auf und dann kann ich das stufenweise machen. Dann kommt erstmal Wasserstoff und Helium raus aus den Pumpen und dann heizt sich das stufenweise immer weiter auf, bis ganz am Ende dann auch zum Beispiel Spuren von Wasser mit rauskommen. Da ich jetzt eine immer kalt haben muss und während ich die andere regeneriere, also aufwärme, brauche ich also mindestens zwei, eher drei Pumpsysteme in parallel. Das eine ist gerade kalt und pumpt, das andere wird gerade regeneriert, wird also hochgefahren, und das dritte wird schon wieder runtergekühlt, sodass es dann vom ersten wieder übernehmen kann.
Zudem muss Tritium möglichst verlustfrei und sicher zwischengelagert werden.
Speicherbetten, das ist was, wo wir jetzt wirklich hier im Tritiumlabor ganz viel mit arbeiten. Das sind vor allem sogenannte Metallhydrid-Getterbetten. Das Spannende bei denen ist, wenn man sich das vorstellt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt einfach einen Gasbehälter habe, dann müsste ich da sehr, sehr hohe Drücke, sowas wie 700, 800 Bar an Druck aufbringen, um eine möglichst große Speicherdichte zu kriegen. Ich kriege größere Speicherdichten wieder, wenn ich es verflüssige. Dafür muss ich aber wieder auf die etwa 20 Kelvin runter. Das wäre also sehr energieintensiv. Und wenn ich jetzt aber gucke, wie viele Teilchen ich sozusagen pro Kubikzentimeter speichern kann, dann kriege ich mehr Teilchen pro Kubikzentimeter runter, wenn ich ein Metallhydrid nehme. Also zum Beispiel in unserem Fall ist das abgereichertes Uran. Pro Uranatom kann ich da 3 Tritiumatome in dieses Metallgitter einbringen und habe die da sicher gespeichert. Und das ist natürlich besonders schön auch vom Sicherheitsaspekt her. Bei Raumtemperatur habe ich da einen Druck, das ist weniger als 10 hoch minus 5 im Vergleich zum atmosphärischen Druck. Das heißt, ich habe 99,999 und noch mehr 9% des Tritiums, ohne dass ich Energie aufbringen muss, sicher eingeschlossen. Also das ist jetzt nicht für die Langzeitspeicherung, aber auch jetzt nicht für so einen Prozess, den ich am Fahren bin. Aber so in der Größenordnung von einem Tag, einige Tage, dann ist das da sicher. Selbst wenn es da ein kleines Leck geben würde, würde nicht das ganze Tritium sofort rauskommen, sondern wirklich der allergrößte Teil drin gespeichert werden.
Die Wände des Fusionsreaktors, die sogenannten Blankets, müssen gleich 3 Funktionen erfüllen. Das Erbrüten des Tritiums durch das Einfangen von Neutronen in Lithium, die Abschirmung der supraleitenden Magnete gegen Neutronenstrahlung und schließlich die Umwandlung der Neutronenenergie in nutzbare Wärme.
Mit dem Neutron kommt eben thermische Energie raus, also ich kriege irgendwas heiß und jetzt muss ich in den Blankets gucken. Da gibt es auch ganz verschiedene Konzepte, wie die Blankets aussehen und damit auch, wie die Wärmeextraktion aussieht. In erster Ordnung ist es kinetische Energie in den Neutronen und die Neutronen geben dann die Energie über verschiedene Prozesse. Also zum einen wird ja das Lithium in Tritium umgewandelt, dabei wird kinetische Energie dann in Wärme umgewandelt und diese Wärme muss ich dann eben aus diesen Blankets rausziehen. Das heißt, neben dem Tritium erbrüten ist die zweite wichtige Aufgabe die Wärmeextraktion und dann brauche ich wieder irgendwelche Trägergase oder Trägermaterialien. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ideen von ich benutze Helium, um die Wärme rauszukriegen, bis hin zu ich mache Flüssiglithiumblei, also das Blanket selber direkt aus Flüssiglithiumblei und könnte dann über das Flüssiglithiumblei direkt die Wärme extrahieren. Am Ende habe ich dann immer irgendwo einen Wärmetauscher und dann einen ersten Kreislauf. Dann koche ich wieder Wasser, mache Dampf und schicke es durch eine Dampfturbine.
2022 gelang am Lawrence Livermore National Laboratory bei San Francisco ein Durchbruch mit einer alternativen Technologie. Zum ersten Mal wurde annähernd so viel Energie freigesetzt, wie man zuvor hineingesteckt hatte. Das Plasma wurde dabei durch Laserbeschuss gezündet. Dazu wird der Brennstoff nicht als Pellets, sondern kugelförmig als sogenannte Targets eingeschossen.
Da gibt es auch wieder ganz verschiedene Prinzipien innerhalb der laserbasierten Fusion. Aber was man da macht, ist eben, ich habe ein kleines sogenanntes Target. Und eine der Herausforderungen ist eben, diese Targets zu befüllen. Und jetzt ist die Frage, was muss ich erreichen? Zum einen müssen die Targets sehr rund sein, weil ich muss mir vorstellen, ich schieße von allen Seiten gleichzeitig mit einem Laser drauf und dadurch wird dieses Target komprimiert. Wenn das jetzt irgendwie nicht ganz rund ist, dann ist die Kompression asymmetrisch und dann erreiche ich nicht die notwendige Dichte für die Zündung der Reaktion. Und da gibt es dann auch wieder 2 verschiedene Prinzipien. Da gibt es quasi den Dieselmotor. Da komprimiere ich das Target einfach so weit und so dicht durch die Laser und dann wird das so heiß und dann zündet das quasi die Fusionsreaktion spontan. Und dann gibt es quasi auch Benzinmotor. Da komprimiere ich auch die Targets und dann schieße ich aber mit einem extra Zündlaser von unten auf so eine kleine Metallfolie. Da kann ich dann über Konversionsprozesse Protonen rausbeschleunigen und dann machen diese Protonen sehr heißen Punkt in der Mitte und dann wird es von da aus gezündet wie mit einer Zündkerze. Ja. Und dann fusioniert das und dann wird das Deuterium-Tritium eben umgesetzt. Aber auch wieder nicht zu 100%, aber wahrscheinlich eher so einige 10%, so 30-40% vom eingespeisten Deuterium-Tritium werden da wahrscheinlich umgesetzt im Vergleich zu den 1-3% im magnetischen Einschluss.
Ein gutes Jahrzehnt wird man noch brauchen, bis der ITER-Fusionsreaktor Energie liefern kann. Dann wird man sich mit der kommerziellen Umsetzung beschäftigen müssen. Für Dr. Grösler braucht man dazu den Aufbau einer ganz neuen Industrie, die die Vielzahl der technologischen Innovationen umsetzen kann.
Klar, es ist ein Grundlagenforschungsexperiment auch immer noch, aber ich denke, mittelfristig hat es das Potenzial, als sogenannt grundlastfähiges Kraftwerk zu dienen. Wir haben Solarenergie, wir haben Windkraft, die muss man auch weiterhin ausbauen. Eine der Schwierigkeiten ist da eben, wenn ich mal eine Sonnenflaute habe, also nachts immer, oder auch eine Windflaute, Fusion hat da eben das Potenzial, grundlastfähig zu sein. Das heißt, ich kann eine vorhersagbare Energieproduktion machen. Die Menschheitsentwicklung war schon immer gekoppelt an die Verfügbarkeit von Energie. Mit den Fusionskraftwerken habe ich eigentlich die Chance, langfristig zu sagen, egal wo ich bin auf diesem Globus, sei es von der Antarktis bis zur Sahara, ich kann so ein Fusionskraftwerk dann hinbauen, weil ich bin mehr oder weniger ortsunabhängig, habe also wirklich das Potenzial, geopolitisch wirklich demokratisch die Energieverteilung zu machen. Windkraft, Wasserkraft, Solar hängt immer davon ab, wo ich gerade bin. Kann man auch in die 17 wichtigen Ziele der WHO reingucken. Wenn ich Energieversorgung für alle habe, kann ich auch viele andere Probleme angehen. Gerade in der ganzen chemischen Industrie, was ich für Düngerproduktion und damit für Lebensmittelverfügbarkeit brauche. Sei es Wasseraufbereitung, alles immer energieintensiv. Recycling von Müll ist immer energieintensiv. Also wenn ich mit sowas wie Fusionskraftwerk große Mengen Energie planbar zur Verfügung stellen kann, kann ich eigentlich bei vielen anderen Problemen unterstützend aktiv werden und damit auch ein gewisses Entwicklungspotenzial für die Menschheit liefern.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.